Buddhistische Gemeinschaft Gelnhausen, Horst erzählt Geschichten aus dem Pali-Kanon nach. Heute aus der Majjhima Nikaya der mittleren Sammlung. Die 140. Erzählung, die Darlegung der Elemente. Zu jenem Zeitpunkt durchwanderte der Erhabene das Land Magadha. In Rajagaha eingetroffen, ging er zu Bhagava, einem Töpfer, und sagte, »Wenn es dir keine Umstände bereitet, Bhagava, werde ich eine Nacht in deiner Werkstatt verbringen.« Der Töpfer sagte, dass er das schon einem anderen Hauslosen zugesagt habe, und so gingen sie zusammen zur Werkstatt und fragten den anderen, ob er etwas gegen die Gesellschaft in dieser Nacht habe. Dieser Mann, er hieß Bugusati, antwortete, »Die Werkstatt des Töpfers ist groß. Mein Freund, der Ehrwürdige bleibe, solange er mag.« Anmerkung: Der traditionelle Kommentar behauptet, dieser Bugusati sei zuvor der Herrscher von Tagasila gewesen, einem Nachbarstaat von Magadha. Er sei mit Magadhas König Bimbisara befreundet gewesen, habe durch diesen vom Buddha, Dhamma und Sangha gehört, sich daraufhin in die Hauslosigkeit begeben, um den Buddha zu suchen und um Ordination zu bitten. Der Buddha habe das alles mit seinem himmlischen Auge gesehen und sich daher auf den Weg nach Rajagaha gemacht, um ihn zu treffen. Zurück zur Geschichte. Der Buddha fragte nun seinen Zimmergenossen, »Wer ist eigentlich dein Lehrer?« Bugusata antwortete, »Es gibt da den Mönch Gotama, von dem es heißt, er sei ein Buddha. Zu seinem Dhamma bekenne ich mich. Ich sehe ihn als meinen Lehrer an.« »Aber Bhikkhu, wo hält sich denn jener Erhabene auf?« »Oh, es gibt, Freund, eine Stadt im nördlichen Land namens Savatthi. Der Erhabene sollte sich jetzt dort aufhalten.« »Aber Bhikkhu, hast du jemals den Erhabenen gesehen? Würdest du ihn erkennen, wenn du ihn sehen würdest?« »Nein, Freund, ich habe jenen Erhabenen nie gesehen und ich würde ihn wohl nicht erkennen, wenn ich ihn sehe.« Da bot der Buddha seinem Zimmergenossen an, ihm etwas vom Dhamma des Buddha zu lehren. Dieser nahm gern an und der Buddha sagte, »Bhikkhu, der Mensch besteht aus 6 Elementen. Da gibt es das Erdelement, das Wasserelement, das Feuerelement, das Windelement, das Raumelement und das Bewusstseinselement. Bhikkhu, der Mensch besteht aus 6 Grundlagen für Kontakt. Da gibt es die Grundlage des Sehkontakts, die Grundlage des Hörkontakts, die Grundlage des Riechkontakts, die des Schmeckkontakts, die des Berührungskontakts und schließlich die Grundlage des Geistkontakts. Und, Bhikkhu, der Mensch besteht aus 18 Arten des geistigen Herantretens. Wenn man mit dem Auge eine Form sieht, so kann es sein, dass dies Freude bringt. Es kann auch sein, dass dies Trauer oder Abscheu erzeugt. Oder aber, dritte Möglichkeit, es bringt Gleichmut hervor. Das, was ich jetzt über den Sehkontakt sagte, gilt sinngemäß für die anderen 5 Formen des Kontaktes ebenso. Das nennt man dann die 3x6, 18 Arten des geistigen Herantretens. Bhikkhu, der Mensch hat 4 Grundlagen. Da gibt es die Grundlage der Weisheit, die Grundlage der Wahrheit, die Grundlage des Verzichts und die Grundlage des Friedens. Das Erdelement kann entweder innerlich oder äußerlich sein. Was ist das innere Erdelement? Was immer an inneren, zu einem selbst gehörenden Dingen fest, verfestigt und Objekt der Anhaftung ist. Also Kopfhaar, Körperhaar, Nägel, Zähne, Haut, Muskelfleisch, Sehnen, Knochen, Knochenmark, Nieren, Herz, Leber, Zwerchfell, Milz, Lunge, Dickdarm, Dünndarm, Magenkot oder was es sonst noch an inneren festen Dingen gibt. Dies nennt man das innere Erdelement. sowohl das innere Erdelement als auch das äußere Erdelement. Die sind einfach nur Erdelement. Und das sollte man mit angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend sehen. Dies ist nicht mein, dies bin ich nicht, dies ist nicht mein Selbst. So wird man den Geist begierdelos machen in Bezug auf das Erdelement. Das Wasserelement kann entweder innerlich oder äußerlich sein. Was ist das innere Wasserelement? Was immer an inneren zu einem selbst gehörenden Flüssigkeiten gibt. Also Galle, Schleim, Eiter, Blut, Schweiß, Fett, Tränen, Talg, Speichel, Rotz, Gelenkschmiere, Urin oder was sonst noch an inneren zu einem selbst gehörenden Dingen flüssig ist. Dies nennt man das innere Wasserelement. Sowohl das innere Wasserelement als auch das äußere Wasserelement sind einfach nur Wasserelement. Und das sollte mit angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend gesehen werden. Dies ist nicht mein, dies bin ich nicht, dies ist nicht mein Selbst. So macht man den Geist begierdelos in Bezug auf das Wasserelement. Das Feuerelement kann entweder innerlich oder äußerlich sein. Was ist das innere Feuerelement? Was immer an inneren zu einem selbstgehörenden Dingen feurig ist, also das, wodurch man gewärmt wird, das, was gegessen, getrunken und geschmeckt worden ist und nun den Körper durch Verbrennungsprozesse erwärmt, das nennt man das innere Feuerelement. Sowohl das innere Feuerelement als auch das äußere Feuerelement, das ist einfach nur Feuerelement. Und das sollte man mit angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend so ansehen. Dies ist nicht mein, dies bin ich nicht, dies ist nicht mein Selbst. So macht man den Geist begierdelos in Bezug auf das Feuerelement. Was ist das innere Windelement? Was immer an inneren Dingen windartig ist, also aufsteigende Winde, absteigende Winde, Wind im Bauch, Wind in den Därmen, Winde, die durch die Glieder verlaufen, Einatmung und Ausatmen oder was sonst noch windartig ist, das nennt man das innere Windelement. Sowohl das innere Windelement als auch das äußere Windelement sind einfach nur Windelement. Und das sollte mit angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend gesehen werden. Dies ist nicht mein, dies bin ich nicht, dies ist nicht mein Selbst. So macht man den Geist begierdelos in Bezug auf das Windelement. Was ist das innere Raumelement? Was immer an inneren zu einem selbstgehörten Dingen raumhaft ist, also die Ohrlöcher, die Nasenlöcher, die Mundöffnung und der ganze Verdauungstrakt oder was es sonst noch an inneren raumhaften Dingen gibt. Dies nennt man das innere Raumelement. Sowohl das innere Raumelement als auch das äußere Raumelement sind einfach nur Raumelement. Und das sollte mit angemessener Weisheit der Wirklichkeit entsprechend gesehen werden. Dies ist nicht mein, dies bin ich nicht, dies ist nicht mein Selbst. So macht man den Geist begierdelos in Bezug auf das Raumelement. Dann bleibt nur noch Bewusstsein übrig. Was erfährt man mit jenem Bewusstsein? Man erfährt, dies ist angenehm, man erfährt, dies ist schmerzhaft, man erfährt, dies ist weder schmerzhaft noch angenehm. In Abhängigkeit von einem Kontakt entsteht Gefühl. Angenehm, unangenehm oder gleichmütig. Gleichmut ist geläutert und strahlend, geschmeidig, schmiedbar und leuchtend. Angenommen, Bhikkhu, ein geschickter Goldschmied, würde einen Schmelzofen vorbereiten, etwas Gold mit Zangen nehmen und es in den Schmelztiegel stecken. Von Zeit zu Zeit würde er darauf blasen, von Zeit zu Zeit würde etwas Wasser darüber sprengeln und gelegentlich würde er einfach nur zuschauen. Jenes Gold würde fein werden, gut verfeinert, völlig verfeinert, fehlerlos, frei von Schlacke, geschmeidig, schmiedbar und leuchtend. Was für eine Art Schmuck er auch immer daraus anfertigen wollte, es würde seinen Zweck erfüllen. Genauso, Bhikkhu, bleibt dann nur noch Gleichschmuck übrig, geläutert und strahlend, geschmeidig, schmiedbar und leuchtend. Er formt keinerlei Bedingungen und erzeugt keinerlei Willensregung in Richtung Dasein. Weil er keinerlei Bedingungen formt und keinerlei Willensregung in Richtung Dasein erzeugt, haftet der Mensch an nichts in der Welt an. Wenn er nicht anhaftet, ist er nicht aufgeregt. Wenn er nicht aufgeregt ist, erlangt er persönliches Nirvana. Daraufhin dachte der ehrwürdige Bhikkhusati: Oh, der Lehrer ist wahrhaftig zu mir gekommen. Der völlig Erleuchtete ist zu mir gekommen. Dann erhob er sich von seinem Sitz, rückte seine obere Robe auf eine Schulter zurecht und während er sich mit dem Kopf zu Füßen des Erhabenen niederwarf, sagte er: Ehrwürdiger Herr, ich war ein Narr, verwirrt und töpfelhaft, als ich den Erhabenen mit Freund anredete. Ehrwürdiger Herr, ich möchte gern die Ordination unter dem Erhabenen anhalten. Der Buddha schickte ihn zunächst Roben und eine Almosenschale zu besorgen, wie es sich zu einer Ordination gehört. Während Bhikkhusati das jedoch tat, tötete ihn eine umherstreunende Kuh. Dies wurde den Erhabenen berichtet und er sagte: Ihr Bhikkhus, Bhikkhusati war weise. Er übte in Übereinstimmung mit dem Dhamma. Mit der Vernichtung der 5 niedrigeren Fesseln ist Bhikkhusati spontan in den reinen Bereichen wieder erschienen und wird dort Nirvana erlangen, ohne jemals wieder zu jener Welt zurückzukehren.